Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir haben angefangen bei Sokrates, dann haben wir uns letzte Mal den Plato angeschaut und heute gehen wir einen Schritt weiter zu Aristoteles. Für den Gesamtüberblick seht ihr, wir haben noch einiges vor uns, um dann bis zur römischen Stoa zu kommen. Wir gehen so in kleinen Babyschritten voraus. Für heute habe ich nochmal eine Kurzzusammenfassung von letzten Mal mitgebracht. Wenn ihr euch erinnert, wir haben uns Plato angeschaut und festgestellt, dass eigentlich zumindest von den Titeln nimmt man an, ja, da muss man ja sehr vorsichtig sein, was man da sagt, weil ein Großteil der Texte verloren gegangen ist, man also nicht wirklich weiß, aber von den Titeln ist es so, dass fast alle dieser Philosophen irgendeinen Text zu einem Idealstaat geschrieben haben, beziehungsweise sich mit Staatstheorien beschäftigt haben. Der Text von Plato, der Staat, ist so einer der bekanntesten. Der Unterschied zum Buddhismus ist jetzt der, dass sich der Buddha überhaupt nicht mit Staatstheorien beschäftigt hat. Das wäre so erstmal ein Unterscheidungsmerkmal, was ich wichtig finde, weil ich habe den Eindruck, dieses griechischen, bei den römischen Philosophen bin ich mir nicht ganz so sicher, aber bei den griechischen ist so, das waren so eine Art Welterklärer, kommt mir vor. Ja, die haben sich mit Themen beschäftigt, wie ist die Welt entstanden, was sind die treibenden Momente des Weltenlaufes, wie hängt das mit den Göttern zusammen, wie können wir ein ideales Staatsgebilde bauen. Und das sind alles Themen, die für den historischen Buddha überhaupt keine Relevanz offensichtlich hatten. Das heißt, sein Ansatz, das wird mir immer wieder deutlicher, was das Spezielle ist, war wirklich, so wie auch bei Jon Kabat-Zinn, das heißt, der geht von der Jetzt-Situation aus, dass jetzt, so wie es läuft, irgendwas nicht so ganz rund läuft. Der Buddha nannte dann das Leiden, der Jon Kabat-Zinn nennt es Stress. Beides bezieht sich auf den gleichen Pali-Begriff, Dukkha. Also irgendwas ist halt unrund. Und dann macht man sich auf die Suche und schaut mal, was sind die Ursachen meines eigenen persönlichen Leidens oder Unrundsein oder Stresses und schaut sich an, was kann ich da verändern. Also es ist eigentlich eine sehr subjektive Perspektive und ich finde sehr bodenständig. Im Gegensatz zu dem, was man so in diesen philosophischen Texten findet, wo also irgendwelche letzten Prinzipien erklärt werden und riesige Ideengebäude errichtet werden, wie die Welt sein soll oder sowas. Je mehr ich mich mit diesen griechischen und auch römischen Philosophen beschäftige, desto mehr wird mir diese unterschiedliche Perspektive auf das Leben deutlich. Aber nichtsdestotrotz, also das ist ja Teil unserer westlichen Geschichte und vieles spiegelt sich auch im Heute wieder. So, also anknüpfend ans letzte Mal Plato und seine Idee, den idealen Staat zu kreieren, dass die Menschen in diesem Staat glücklich werden. Das war seine Idee. Also er hat gesagt, das Ziel des Menschen ist, Glück zu erreichen, Eudaimonia auf Griechisch. Und wie kann man dieses Staatsgebilde Menschen oder aufbauen, damit alle Leute da drin glücklich werden? Das ist die große Überschrift. Das Kleingedruckte heißt, also eine Erklärung ist natürlich, dass bei den Griechen, die haben also einen Teil der Küsten vom Mittelmeer besiedelt, also neue Kolonien gegründet, neue Städte gegründet. Und da war das natürlich ein Thema, wie organisiert man so einen Stadtstaat? Ja, also insofern haben die einfach auch von ihrem momentanen Dasein und den Herausforderungen einfach darüber reflektiert und die Philosophen waren halt die Intellektuellen ihrer Zeit und Berater vieler Herrschenden und haben deswegen sich einfach damit auch beschäftigt. Ein anderes, finde ich, wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist, dass die Griechen, eigentlich war das schon eine Schreibkultur. Das heißt, also eine Schreib- und Lesekultur, müsste man sagen. Das, was überliefert wurde, sind Texte von Plato oder Aristoteles. Das heißt, die haben ihre Sachen aufgeschrieben. Und dadurch haben die ganz anders reflektiert, als wenn, und das war im Buddhismus so, zumindest in den ersten 400 Jahren, war das eine mündliche Tradition. Dadurch unterscheiden sich die Texte auch. In den buddhistischen frühen Texten findet man Textbausteine. Und Textbausteine deswegen, weil es natürlich einfacher ist, das zu memorisieren, also auswendig zu lernen, wenn es immer wieder gleiche Formulierungen sind. Und diese Formulierungen werden dann teilweise nur ein Wort ausgewechselt und dann die Formulierung ist aber die gleiche und so geht das weiter. Der andere Vorteil ist der, man bleibt beim Wesentlichen. Man schweift nicht in irgendwelche Gefilde ab und wird super theoretisch, sondern weil es einfach direkte Kommunikation war. Und diese Art von Überlieferung haben wir wenig bei den griechischen Philosophen. Wir haben, ich würde jetzt einfach mal sagen, Kunsttexte, literarische Erzeugnisse, wo sich die Leute hingesetzt haben und versucht haben, ihre Sachen so gut wie möglich schriftlich auf den Punkt zu bringen. Das ist bei Plato so, wobei er ja ein bisschen geschummelt hat. Das heißt, er hat Dialoge geschrieben, Dialoge von Sokrates mit seinen Schülern, aber das waren keine realen Dialoge, sondern das ist Literatur. Das hat Plato für sich selbst geschrieben und man kann nicht unterscheiden, was war wirklich von Sokrates, was hat er wirklich gesagt und was hat Plato literarisch draus gemacht. Bei Aristoteles sehr ähnlich, also auch das war ein Vielschreiber und man hat den Eindruck, die haben den ganzen Tag in ihrem Bereich, also bei Plato war das die Akademie, bei Aristoteles war das ein Gymnasium, Lyzeum oder so ähnlich hieß das, so ist jetzt mein Bild, aber den ganzen Tag Texte studiert, Texte geschrieben und dann noch Schüler unterrichtet, also miteinander diskutiert. Und so ist denen ihr Haupttagesablauf gelaufen, so habe ich den Eindruck. Auch wieder ganz anders als beim Buddha. Beim Buddha gab es keine Texte zum Studieren, weil es hieß, dass Texte schreiben verfälscht den Inhalt. Deswegen ist die mündliche Tradition viel genauer, weil ich kann nämlich direkt sagen, was ich sagen möchte und der andere kann nachfragen. Und dadurch ist der Sinn immer viel klarer, als wenn ich irgendwas aufschreibe, das irgendjemand irgendwo liest und der sich dann seine eigenen Gedanken draus macht. Und deswegen wurde in Indien so heilige Texte oder wichtige religiöse Texte mündlich weitergegeben. Die ersten Texte waren also auch wie in Babylon, waren irgendwelche Geschäftsunterlagen, irgendwelche Listen von irgendwelchen Lagern oder Verträge oder so Zeug. In Griechenland war das anders. Die fanden das mit dem Schreiben sehr wichtig und sehr interessant. Plato hat also ein eigenes Staat kreiert, fantasiert. Und da gab es drei Personengruppen, müsste man sagen. Also die Herrscher, so hat er sich das vorgestellt, das waren die Philosophenkönige. Er hat das in Zusammenhang gebracht mit den verschiedenen Seelenteilen. Das heißt, er hat die Seele unterteilt in drei Aspekte. Das, was die Philosophenherrscher ausmachte, waren, dass die sich auf die Vernunft bezogen haben. Also den vernünftigen Seelenteil. Die zweite Gruppe sind die Wächter. So nannte er das. Das ist eigentlich der Kriegerstand. Das Interessante bei diesen beiden Positionen ist, diese Positionen wurden nicht vererbt, so wie bei Königen, sondern diese Positionen konnte man durch ein Leistungsprinzip erreichen. Es gab ein Bildungssystem, wo alle Kinder die Möglichkeit hatten, sich zu bilden, auch Frauen. Die Guten konnten aufsteigen in entweder den Wächterstand, also wenn die also körperlich super drauf waren und so, und oder in den höchsten Stand, sprich also die Philosophenherrscher oder Philosophenkönige. Das war die Idee. Die große Bevölkerung, das war der sogenannte Nährstand und das war der Rest der Bevölkerung. Dieses Modell ist natürlich sehr ähnlich wie alle Königsmodelle. Das heißt, es gibt oben den Chef, dann gibt es den Adel, der ist meistens aus dem Kriegerstand entstanden und dann gibt es die Bauern und die Kaufleute, deren Job darin besteht, diese beiden Gruppen zu ernähren. Was aber interessant ist, Plato hat das korreliert mit den Funktionsweisen unserer Seele und die Philosophen haben also die Vernunft repräsentiert. Die Wächter hatten den Seelenteil Mut repräsentiert und der Nährstand hatte den Seelenteil Begierde. Begierde nach Essen, nach Fortpflanzung, die Grundbedürfnisse, würde man heute sagen. Wenn man sich dieses Modell anschaut mit diesen drei verschiedenen Aspekten, ist der nächste Schritt, dass jeder dieser Seelenteile hat offensichtlich so eine perfekte Ausprägung, wenn man besonders gut etwas macht. Wenn man die Vernunft gut benutzt, entwickelt man Weisheit. Und das ist der Grund, dass die sozusagen die Chefs sind, weil die haben irgendwie den Durchblick. Wenn man den Mut entwickelt, dann entwickelt man Tapferkeit und Standfestigkeit. Und das ist natürlich eines der Hauptkriterien für einen guten Krieger. Und bei der Begierde, Sigmund Freud würde sagen, bei den Trieben, geht es darum, die richtige Balance zu finden. Sich von diesen Trieben nicht übernehmen zu lassen und trotzdem ihnen gerecht zu werden. Und das ist dann diese Qualität der Mäßigung. Dieses Modell gibt es jetzt seit Pi mal Daumen 2400 Jahren. Das kennt ihr auch schon. Das ist die Bedürfnispyramide nach Maslow. Wenn man das jetzt parallel setzt, ist es vollkommen interessant, finde ich. Die unterste Stufe bei Maslow ist die Stufe der physiologischen Bedürfnisse. Hunger, Durst, Schlaf und Sexualität. Das korreliert eigentlich mit dem untersten, mit dem Nährstand von Plato. Dann gibt es zwei Stufen, die müsste man zusammennehmen. Also Geborgenheit, Stufe 2 ist bei Maslow, Geborgenheit und Schutz der Person, Sicherheitsbedürfnisse. Dann kommt Zugehörigkeit und Freundschaft. Und dann kommt Anerkennung und Status. Und das wird diesem Stand zugeordnet, teilweise. Wenn man Tapferkeit und Standfestigkeit, also die Warum mache ich das? Die Antwort auf das Warum im Krieg besonders tapfer zu sein, ist die Ehre, also die Anerkennung. Das heißt, in so einem Staatsgebilde war einer der Megapunkte, wie steht man vor den anderen da, sprich das Thema Ehre oder heute würde man wahrscheinlich sagen Anerkennung. Das ist das, was Maslow auf Stufe 4 genannt hat, Anerkennung und Status. Er nannte diese Stufe Wertschätzung. Wenn wir in unsere Umgebung schauen, finden wir viele Menschen, wo ihr Handeln wahrscheinlich auf Basis dieser Suche nach Anerkennung läuft. Der Suche nach Wertschätzung. Also wenn der Nachbar irgendwie ein super Auto hat, dann denkt man sich, boah, toller Typ, also Anerkennung. Da braucht man natürlich auch Anerkennung, dann kauft man sich auch ein super Auto. Und so kann man dann irgendwie viele Dinge machen, um Wertschätzung von anderen Leuten zu bekommen. Die oberste Ebene bei Maslow nennt er Selbstverwirklichung, Entfaltung der Persönlichkeit. Und das könnte man, wenn man sehr großzügig ist, eigentlich korrelieren mit Weisheit, also mit Neudeutsch Spiritualität, wie auch immer. Ich finde das sehr spannend, dass offensichtlich der Maslow so ein bisschen bei Plato abgeschrieben hat. Weiß ich nicht, ob er das wirklich hat, aber ich gehe mal davon aus, das ist ja noch eine, also ich habe nicht die Lebensdaten, aber der hat das in den 50er, 60er Jahren veröffentlicht. Also wird der Jahrgang irgendwas 20 gewesen sein, Pi mal Daumen. Und die waren ja noch humanistisch gebildet. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der Plato gekannt hat. Und das ist eines der Motivationsmodelle, die heute noch sehr aktuell sind. Das war die Wiederholung zu Aristoteles. Ich habe das jetzt mal so, aber das ist ein bisschen zu klein, glaube ich, als dass ihr die Details sehen könnt. Aber ihr seht, der Typ war ziemlich umtriebig. Also er ist geboren hier oben. Also da unten ist Athen. Ja, er ist hier oben geboren und das ist so ein bisschen ein Landgebiet gewesen. Sehr nah zu Mazedonien, das ist hier oben. Da, wo der Großvater vom Alexander dem Großen König war. Das ist wichtig, weil nämlich zum gleichen Zeitpunkt Athen war eine Basisdemokratie. Sein Vater war der Leibarzt des Großvaters von Alexander dem Großen. Er ist offensichtlich an diesem Hof, hat er Zeit verbracht, unterstelle ich mal. Der Vater ist relativ früh verstorben und dann hat ein Onkel vom Aristoteles ihn übernommen und ihn mit 17 Jahren nach Athen geschickt, in die Akademie zu Plato. Und da bleibt er 20 Jahre bei Plato, hat dann auch selbst unterrichtet in der Akademie. Die Akademie war zu dem Zeitpunkt wirklich so eine Eliteschulung für die ganzen adligen Jünglinge. Und offensichtlich hatte sie so eine Ausstrahlung, dass also aus den ganzen unterschiedlichen griechischen Kolonien die Leute dann also in die Akademie kamen. Plato war so reich, dass er das Grundstück und auch den Unterhalt zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, man musste nichts zahlen, um dort zu studieren. Dann hat der Vater von Alexander dem Großen, angefangen von Mazedonien, der war auch König, sich einzelne griechische Städte unter den Nagel zu reißen. Das hat zu Unruhe in Athen geführt. Die fanden es irgendwie nicht so gut. Und das ist jetzt die Unterstellung, die die Historiker irgendwie unterstellen. Jetzt weiß ich nicht, worauf sich das bezieht. Aber dem Aristoteles wurde unterstellt, dass er ein nahes Verhältnis zum mazedonischen Hof hat, sprich zu Philipp II. Deswegen hat er offensichtlich Ärger in Athen bekommen und musste dann Athen verlassen. Er ist dann zu einem befreundeten Tyrannen, das ist nämlich auch interessant, gegangen. Der hatte da zwei Städte. Tyrannei war so eine Art Diktatur zu dem Zeitpunkt. Wobei das war ein netter Tyrann, steht in den Büchern. Aber netter Tyrann klingt irgendwie komisch. Das war Hermias. Der hatte die Städte Assos und Aternios. Das ist gegenüber von Lesbos, da die Ecke. Auf jeden Fall war er dort, Pi mal Daumen, 3 Jahre Gast. Mit ihm sind einige andere Philosophen geflüchtet. Dieser Hermias hat diesen Philosophen eine Stadt gegeben, Assos. Die konnten das für sich organisieren, wie sie wollten. Und haben so eine Art, steht zumindest in einem Buch, haben so eine Art Philosophenherrschaft dort errichtet. Wie immer das aussah. Es gab also einen privilegierten Stand, das waren die Philosophen. Es gab Soldaten, die das beschützt haben, und die Bevölkerung musste die jetzt ernähren. 343 vor unserer Zeitrechnung hatte 41-jährige Aristoteles eine Einladung von Philipp II., dem König von Mazedonien, dem Vater von Alexander dem Großen, bekommen, seinen 13-jährigen Sohn Alexander zu unterrichten. Und dann ist der Aristoteles zum Hof Philipp II. Gegangen und hat dort also diesen 13-jährigen Sohn unterrichtet. Zwischen 3 und 4 Jahren hat er den Alexander unterrichtet, bis er 17 war. Mit 17 hat er dann die Regentschaft übernommen und damit war die Ausbildung für ihn offensichtlich beendet. Dann hat also der Alexander langsam sein Weltreich errichtet und in diesem Zusammenhang ist dann auch Athen und die demokratischen Städte, die sich ursprünglich gegen den Philipp II. Und dann auch gegen Alexander den Großen gestellt haben, sind besiegt worden. Eine Markstein war Theben. Die Stadt Theben ist zerstört worden, weil die war ein bisschen aufmüpfig. Dann hatten die Mazedonier die Macht. In diesem Machtgefüge ist der Aristoteles wieder zurück nach Athen gegangen. Weil Athen war halt das Zentrum, ich weiß nicht, das Philosophenzentrum oder überhaupt das kulturelle Zentrum von diesem ganzen griechischen Kulturkreis und hat dort dann eine eigene Schule aufgemacht. Da ist er dann Pi mal Daumen, also jetzt meinen Unterlagen 10 Jahre, hat er da in seiner Schule unterrichtet und dann ist der Alexander der Große gestorben, 323 vor unserer Zeitrechnung. Und dann gab es wieder die Aufstände. Dann haben die griechischen Städte gedacht, okay, super Gelegenheit, jetzt werden wir die Tyrannen da los. In dem Zusammenhang ist der Aristoteles wieder geflüchtet zu seiner Mutter und ist ein Jahr später dann gestorben. Das ist eine sehr interessante Lebensgeschichte. Sie hat 2 Komponenten. Die erste Komponente ist, er war offensichtlich reiselustig. Die zweite Komponente ist sein nahe Verhältnis zu dem mazedonischen Hof. Erstens über seinen Vater. Zweitens über seine Erziehungsversuche, müsste man fast sagen. Also ich fand, er ist nicht so erfolgreich gewesen bei Alexander dem Großen. Das wären so diese 2 Komponenten. Wenn man das im Hinterkopf hat und dann seinen Ansatz liest, fällt mir das Sprichwort ein, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Das ist meine Lesart. Wir machen noch einen Punkt. Aristoteles hat prinzipiell die Menschen in 2 Gruppen eingeteilt. In Herrschende und in Beherrschte. Das ist sein Grundkonzept. Das zieht sich überall durch. Nicht alle sind gleich, sondern es gibt Unterschiede. Die Herrschenden sind alles Männer. Einmal die Philosophen, die Krieger und die Bauern. Das heißt, es ist ein extrem patriarchales System. Die Herrschenden sind die Männer. Bei Aristoteles war es so, er hat es natürlich, was auch die Athener gemacht haben, sie hat es eingeengt auf sogenannte Bürger. Und das waren Leute, deren Eltern zu der Stadt gehört hat. Also 2 Athener können einen richtigen Athener produzieren. Wenn die Mutter von irgendwo anders herkam, hatte der kein Bürgerrecht und durfte auch in der Vollversammlung in Athen, also selbst in der Basisdemokratie, nicht mitstimmen. Diese Idee, dass es also eine kleine Elite gibt, hat Aristoteles auch übernommen. Und damit hat er ganz viele andere Leute ausgeschlossen. Wer sind die Beherrschten? Das ist jetzt auch interessant. Punkt 1, Sklaven. Das ist die ökonomische Basis gewesen, wie diese ganzen Systeme in der Antike funktioniert haben. Der Großteil der Bevölkerung waren Sklaven, die überhaupt keine Rechte hatten, die Eigentum waren. Und Aristoteles benutzt dafür den Begriff beseeltes Werkzeug. Mehr waren sie nicht. Konnte man verkaufen, konnte man misshandeln, alles mit denen machen. Dann, Frauen waren, und das ist eine Formulierung von Aristoteles, von Natur aus. Also er argumentiert immer mit der Natur. Er sagt, in der Natur gibt es Herrschende und Beherrschte. Die Frauen sind die Beherrschten, wobei das für jedes patriarchale System so zutrifft. Die hatten auch keine Rechte. Und dann gab es die sogenannten Barbaren. Das ist eine typische Formulierung von den Griechen. Das sind alle Nicht-Griechen. Die sind auch ein bisschen minder bemittelt und zu nichts anderem gut, als Sklaven draus zu machen, sprich dienende Leute. Das war so die Grundeinstellung. Das ist aber nicht typisch für Aristoteles, sondern das ist typisch für den ganzen griechischen Kulturraum. Die haben offensichtlich so einen extremen Dünkel gehabt, dass sie geglaubt haben, sie sind die Besten, die Tollsten und die Schnellsten. Das ist die Grundstruktur, die sich durch sein gesamtes System durchführt. Er hat sich damit beschäftigt, wie sieht ein idealer Staat aus? Und das Interessante, was ich finde, was für heute auch interessant ist, also um die Kurve zum Jetzt zu finden, ist das, dass das Ziel des Staates sind glückliche Menschen. In der Lesart von Aristoteles bezog sich das aber eigentlich nur auf die Herrschenden. Das muss man immer mit dazu denken, wenn man auch so einen Text liest, ja, und er sagt, ja, das Ziel aller Menschen ist Glückseligkeit, Eudaimonia oder Glück, dann muss man das Kleingedruckte lesen, da steht da drin, mit alle Menschen sind aber nur die Männer gemeint, die ein bestimmtes Einkommen haben oder so und so. Erstmal ist das so ein cooles Statement, weil wenn wir uns heute unseren Staat anschauen, egal welchen, dann ist das nicht mehr ganz so klar, wofür das eigentlich gut sein sollte oder was die Aufgabe der Politiker sein sollte. Ob die sich wirklich für das Glück der Menschen, also ihrer Bevölkerung einsetzen oder nicht, manchmal kommen mir da ein bisschen so die Zweifel. Das ist in heutiger Lesart ein cooles Statement und da machen wir dann, würde ich sagen, nächstes Mal weiter. Danke.